Ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. Ich bin froh, dass ich hier bin und nicht zu Hause oder im Bett. Irgendwie geht mir es gerade ein wenig auf den Keks. Diese ganze Woche ist nicht so einfach gewesen, aber ich habe trotzdem schöne Begegnungen gehabt und Erlebnisse gemacht, wo ich denke, trotz allem auch körperlich oder erkältungsmäßig geschwächt mal zu sein, sich rausnehmen zu müssen, war es trotzdem eine gute Woche. Wir haben vor zwei Wochen ging es los, dass wir über das Wirken des Heiligen Geistes gesprochen haben, auch dass er in verschiedene Bereiche unseres Lebens hineinwirken soll. Und wir hatten da ganz am Anfang, dass der Heilige Geist ja auch wie so eine Taube, die auf uns herabkommt, wie wir es bei Jesus gesehen haben, haben uns die Dreieinigkeit angeguckt. Genau, der Heilige Geist, ein Fan, glaube, dass Gott das Beste für dich will und in welchen Bereichen er überhaupt auch was wirken möchte. Wir haben die Finanzen entweder als Thema, wo wir echt Hilfe brauchen im Bereich Gesundheit oder im Bereich Beziehung. Und das sind die drei Kategorien, in denen viele von uns vielleicht sogar in mehreren Bereichen echt herausgefordert sind. Und wo doch cool wäre, wenn der Heilige Geist in das Chaos Ordnung hineinbringt. Und heute möchte ich da weitermachen, und zwar das Thema: Verabschiede dich von deinem Chaos. Wenn wir so dieses Chaos, dieses Tohuwabohu, was so wüst und leer wie bei der Schöpfung, wurde ja damals original so aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Aber dank Internet kann man das quasi sehen. Und ich möchte gleich mal mit einer Bibelstelle anfangen, aus 1. Korinther Kapitel 2, bei dem Gedanken: Verabschiede dich von deinem Chaos. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt: Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Luther beschreibt es ja so, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat, das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Dann kann natürlich gleich wieder der Selbstzweifel kommen und sagen, oh, vielleicht liebe ich ja den Herrn nicht genug, sonst würde er sich da ja mächtiger weisen. Wir befinden uns ja als Christen auf einer Reise. Warum gibt der Heilige Geist über unserem Chaos nicht auf? Und vielleicht fragst du dich, bei den vielen Jahren, die du schon Christ bist, warum hat eigentlich der Heilige Geist noch nicht aufgegeben, in meinem oder aus meinem Chaos etwas Schönes hervorbringen zu wollen? Solange du jeden Morgen die Augen öffnen kannst, essen, schlafen, Begegnung mit Menschen hast, Bedeutung hast, die in der Lage bist, hier in den Gottesdienst zu kommen, hat Gott offensichtlich noch was mit dir und deinem Leben vor. Er hat etwas vor Augen, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und vielleicht sind wir in der Aussage, jemand erzählt von seinem Traum, und wir schmettern das einfach ab, weil wir uns das beim besten Willen nicht vorstellen können. Und wir sind da ganz leicht dran zu denken, ach komm, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wisst ihr, Gottes Wirken kann über unsere Vorstellungskraft, wird sogar über unsere Vorstellungskraft hinaus wirken. Wenn wir uns ein Bild vom, oder wenn wir ein Bild vom Leben entwickeln, dann sollten wir das nicht in der Begrenztheit unserer Vorstellungskraft, sondern aus Gottes unglaublichen Möglichkeiten heraus entwickeln. Gibt es ja auch diesen Spruch so, get out of the box, mal den Rahmen sprengen, darüber hinausdenken. Ein Vater fragte seinen Sohn, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und der Sohn sagte, das könnte ich gewesen sein. Der Sohn sagte, ein Pferd. Und der Vater fragt, aus Holz? Der Sohn sagt, nein. Der Vater fragt, aus Pappe? Der Sohn sagt, nein. Der Vater fragt, aus Metall? Müsste das nächste Bild möglich sein? Genau. Aus Metall? Der Sohn sagt, nein. Willst du es aus Plastik? Der Sohn sagt, nein. Ja, woraus dann? Aus Pferd. Nur ein echtes Pferd ist ein echtes Pferd. Und wenn wir uns dieses wundervolle Pferd vorstellen, verstehen wir, wo der Heilige Geist mit uns eigentlich hin will. Nicht mit einer nachgemachten, statischen Kopie von irgendetwas, das so ein bisschen aussieht wie, wenn ihr genau, geh mal aufs Bild zurück, bitte Jutta, wie bei dem aus Papier, da fehlt ja der Schweif und alles, da ist ja noch nichts da. Sondern, dass etwas, was wirklich lebensspendend aussieht. Und wenn Gott uns fragen würde, was wünschst du dir, dann würde ich zu Gott sagen, dass aus meinem Chaos Leben entsteht. Und dann fragt Gott vielleicht, ja, Leben aus Arbeit? Und wir sagen, nein, Leben aus Erfolg? Nein, Leben aus Idealen? Nein, ja, woran soll denn das Leben aussehen? Aus Leben, deinem göttlichen, überfließenden, lebensspendenden Leben. Dass dort, wo es bisher Dürre war, wo Tohuwabohu war, wo alles wirklich trocken war, am Vertrocknen war, auf einmal echt so ein Übergang zu etwas Lebensspendendem. Ich möchte nicht ein Leben aus Erfolg, nicht ein Leben aus Prinzipien, nicht ein Leben aus egal was, sondern ein Leben aus Leben, aus der Fülle Gottes. Göttliches Leben beginnt dort, wo wir uns vorstellen können, wie so ein Leben aussieht. Ein, zwei Jahre her, also die ganzen Einzelhandelsgeschäfte haben ja vor allem dann zu Weihnachten hin gute Ideen, wie sie auf sozialen Netzwerken ihre Werbung platzieren. Und irgendeine Lebensmittelkette hatte folgenden Slogan gebracht und den fand ich genial. Und die sagten, ernähre dich wie jemanden, der du in Zukunft sein möchtest. Ernähre dich wie jemand, der du mal sein möchtest. Und auf einmal fing auch bei mir was an zu checken. Ja klar, wenn ich so mit meinem, also ich finde ja so ein Hamburger oder so ein Hotdog und ganz viele Süßigkeiten auf dem Markt. Ich könnte mir das Zeug alles reinstopfen und dann bin ich vielleicht ganz sauer und gekränkt, dass jemand anderer das vielleicht mit seiner Gesundheit, mit seinem Körper und so ganz anders daherkommt. Dann denke ich da, während ich da an meinen Naschtüten schlotz, so würde ich auch gern aussehen. Merkst dir was, ernähr dich wie jemand, der du gerne sein möchtest. Du kannst nicht sagen, aber wenn ich so aussehen würde, dann würde ich mich auch so ernähren. Das ist ein Prozess. Das ist so, Lasso. Göttliches Leben beginnt dort, wo wir uns vorstellen können, wie so ein Leben aussehen kann. Wie träumen wir denn von dem Leben, das Gott uns schenkt. Zachariah 4, Vers 6 heißt es, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch die menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Damals bei Zachariah ging es um die Fertigstellung des Tempels. Die Leute hatten sich gefragt, wie sollen wir es dann überhaupt hinkriegen? Es ging um den Aufbau von Jerusalem nach dieser 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Und dann sagte er, wenn es um den Tempelaufbau geht, was du vorhast, wird nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und was spricht die Bibel über uns? 1. Korinther 3, Vers 16. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn wir also erkennen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann wird es Zeit, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, mit uns zu kommunizieren. Und welches ist dein Chaosbereich? Sind es die Finanzen? Sind es die Beziehungen? Ist es die Gesundheit? Unsere Aufgaben ist es also, das gesprochene und geschriebene Wort Gottes in unserem Leben Realität werden zu lassen. Wisst ihr, das ist so eine witzige Sache. Der Ingolf Elzel, ehemaliger Präses, sagte mal, wir Christen, wir neigen dazu, dass wir gerne Seminare haben. Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Und wer von euch würde nicht gern lieber eine gute Predigt hören als eine schlechte Predigt? Und wenn ich auf einer Konferenz bin, Pastorenkonferenz, da höre ich am Tag 3, 4 Predigten. Und ich stelle irgendwann fest, vielleicht das eine oder andere bringt mir gar nichts mehr. So gut war die Predigt auch nicht. Ich müsste mal mich woanders hin ausstrecken, dass ich da ein bisschen Futter bekomme. Und du wirst feststellen, du kannst nur 1000 Predigten im nächsten Jahr. Das wird dir nichts bringen. Null. Niente. Außer, dass es dir vielleicht in den Ohren juckt. Aber eigentlich ist es so, wenn die Predigt nicht zu diesem überführenden Momentum kommt, dass das was mit mir macht, dass da wie bei der Vereinigung auf einmal dieser Funke überspringt und sagt, das hat ja was mit mir und meinem Leben zu tun. Jetzt muss ich vom Hörer zum Täter umsteigen. Ich muss also einen Spurwechsel vornehmen. Es geht nicht mehr so, dass ich in der 2. Klasse, in der 1. Klasse sitze, sondern jetzt muss ich quasi heraustreten und selber das Gehörte ja mal in Umsetzung bringen. Ich bin als junger Kerl, also mache ja heute noch Traktorfahren, komme jetzt weniger dazu. Das letzte Mal auf Rügen, das hat auch richtig Spaß gemacht. So. Ich hatte meine Cousine mal zu Ferien auf dem Bauernhof mit dabei. Sie kommt auch von der Stadt. Und während ich ihr dann so beim Traktorfahren dachte, ich bringe ihr das Traktorfahren bei. Und ich habe ihr den ganzen Tag erklärt, was ich mache. Habt es dann voller Freude dem Bauer erzählt und zum Cousin, ich habe der Katrin alles erklärt, was sie machen muss. Und was ich jetzt mache, der guckte mich an und sagt, so wird die nie Traktor fahren lernen. Du musst sie fahren lassen. Wenn die Predigt, die du hörst, in dir nichts bewirkt, dann vergiss es, dann werden die anderen Predigten auch nichts bringen. Hat nichts damit zu tun, dass wir mit schlechter Qualität der Predigt uns abfinden müssen. Aber ich glaube, wir sind hier mit Lasso, mit Max, mit Menschen, die hier predigen, gut versorgt. Unsere Aufgabe ist es, also das gesprochene Wort Gottes in unser Leben Realität werden zu lassen. Raus aus dem Gefängnis der Lüge, die uns der Teufel einreden will, der uns sagen möchte, es gibt keine Veränderung. Du bist und bleibst ein Versager. Du gehörst zu den Losern, bei jedem anderen, aber bei dir doch nicht. Uns sagt das Wort Gottes etwas ganz anderes. In Kapitel 6, Vers 11, gibt uns Gottes Wort folgende Anweisung. Ich lese das im ganzen Kontext dann mit euch zusammen und dann möchte ich die einzelnen Sachen angucken. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Überlegt mal, wie viel Paulus in diese zwei Verse reingelegt hat, um was es hier eigentlich geht. Das heißt, wenn du mit mir ein Problem hast, dann habe ich nicht mit dir eigentlich ein Problem, du mit mir, sondern da genauso in Ehen, das ist doch, wir können es natürlich nicht nur vergeistigen und sagen, mit dir habe ich überhaupt kein Problem, aber der Teufel benutzt doch die menschlichen Schwächen, Eigenheiten, Marotten, dass wir uns gegeneinander aufbäumen und kaputt machen. Also es sind die Gewalten der unsichtbaren Welt gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Das klingt für mich überhaupt nicht souverän, was der Wille Gottes angeht, wenn hier tatsächlich andere Mächte am Herrschen sind. Aber jetzt kommt es. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, denn wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Das ist eine Perspektive. Also bedient euch der ganzen Waffenrüstung. Und wenn es dann soweit ist, dass wir uns der ganzen Waffenrüstung bedienen, werden wir dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Bei dem damaligen Boxerfilm Rocky, erste Folge, das sind die Filme mit Sylvester Stallone, die sind am Anfang interessant und am Ende und dazwischen ist es 1,5 Stunden lang langweilig, weil eigentlich nichts passiert und man hat so das Gefühl, die wollen nur ein bisschen Zeit, aber die Kämpfe, die waren spannend. Und dann siehst du am Ende vom ersten Film, damals wusste man nicht, dass es weitergeht, wie die miteinander kämpfen im Ring, die zwei. Und wir waren natürlich für den Rocky, weil das der Underdog war und der andere war so dieser Weltmeister, den er besiegen sollte. Und dann passierte Folgendes zum Schluss. Er ihn zwar getroffen hat, den er besiegen wollte, aber beide zu Boden gingen. Und es war so spannend, was passiert jetzt. Und beim Boxen ist es so, dass du nur dann gewinnst, wenn du auf deinen eigenen stehst und der andere nicht mehr. Und daraufhin nimmt Paulus Bezug, nicht auf Rocky, aber auf dieses, dass du gewinnst, wenn du am Ende noch stehst. Leute, ich glaube, das ist eine geniale Perspektive, die Gott uns geben möchte, dass wir am Ende noch aufrecht stehen können, wenn wir gegen die fiesen Angriffe des Teufels gewappnet sind. Vers 14. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Ich möchte vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge, ich möchte auf den erstens auf die Gedanken kommen. Und zwar ist hier der Helm der erste Schutz. Der Kampf findet in unseren Gedanken statt. Der Teufel möchte verhindern, dass Gottes Bild von überfließendem Leben in unserem Leben Gestalt annimmt und zur Realität wird. Und es ist eine, du hörst an so vielen Dingen, das ist eine reine Kopfsache. Menschen, die etwas total gut können, die es eigentlich ganz praktisch wirklich könnten, passiert so, dass irgendwas im Kopf auf einmal umschaltet und sie es nicht. Zum Beispiel jemand, der unheimlich klasse singen kann. Und der daheim wirklich rauf und runter die Dusche im Bad wirklich in bester Harmonie kann. Und auf einmal, wenn er vor Menschen steht, blockiert. Sagt, jetzt geht's. Menschen, die gerade dann, wenn sie zum Beispiel unterwegs sind mit dem Auto, die sagen, für mich macht Autofahren überhaupt nichts aus. Aber in dem Moment, wenn ich auf eine Autobahn komme, dann blockiert was in mir. Oder wenn ich auf einmal nachts fahren muss, dann blockiert was. Es gibt Dinge in unserem Kopf, die blockieren, die haben gar keinen rationalen Ansatz. Und jetzt kommt der Gedanke des Helm des Heils als Schutz, was auch immer dich blockieren mag in deinen Gedanken. Ich möchte dir zurufen und sagen, es gibt gar keinen Grund, weil Gott sagt, wenn du als Waffenrüstung erstmal diesen Sturzhelm, diesen Schutzhelm aufziehst, dann ist, und was ist denn der Helm? Das ist diese Gewissheit, dass ich Kind Gottes bin und dass ich niemals mehr aus der Gnade herausfalle, bedingungslose Rettung habe, wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe, auch wenn hier und da mal Mist passiert. Das ist eine Botschaft, die der Lasso uns seit 6 Jahren versucht reinzuprügeln. Und wer die Bibelabende verpasst hat, es lohnt sich. Und die sind ja, Max, die sind aufgenommen worden, gell? Auch schon online? Also zum Teil sind sie schon online, lohnt sich nochmal nachzuhören. Und genau das ist es. In dem Moment, wenn ich diesen Sturzhelm aufhab, dass ich eigentlich weiß, möchte was in meinem Hirn blockieren. Ich bin ja Snowboardfahrer, Skifahrer. Ich bin bis vor 3 Jahren ohne Helm gefahren. Und irgendwann habe ich mich jetzt quasi auch überwunden, einen Helm zu tragen. Wisst ihr was? Das fühlt sich total klasse an. Wenn man so unterwegs ist und du denkst so, ich habe echt einen Schutz. Das ist eigentlich total. Optisch war das am Anfang so eine Überwindung. Manchmal kommt es uns vielleicht so vor wie, ja, so einfach kann es doch gar nicht sein, dass ich mich damit schützen kann, indem ich weiß, dass ich Kind Gottes bin, dass ich Rettung habe, des Heiles, der Helm des Heils. Oder wie Jesus an der einen Stelle sagt in Lukas 10, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind oder das Krankheit, egal was es ist, darüber freut euch nicht, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass da eine Rettung auf euch wartet, egal was kommt und wie die Zwischenzeit aussieht. Helm des Heils. Der Teufel möchte nicht, dass es in unserem Gedanken Gestalt annimmt, was es bedeutet, ein geliebtes und gerettetes Kind Gottes zu sein. Helm der Rettung, wenn ich meine Gedanken damit schützen, dass Gott Rettung dass Gottes Rettung nicht etwas ist, was ich mir verdienen muss, sondern Jesus bedingungslos für mich bewirkt hat, dann prallen alle vernichtenden Lügen nicht mehr auf mich ein. Zweitens, Gefühle, Emotionen brauchen einen Schutz wie einen Brustpanzer. Und wenn ich so einen Brustpanzer habe und weiß, dass in meinen Gefühlen kann ja manchmal so eine emotionale Chaos drin sein. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche gehört, eines der Unwörter des Jahres 2018 ist das Wort gefühlt. Zum Beispiel, der hat gefühlt 2 Stunden gepredigt. Oder gefühlt warte ich schon die ganzen Morgen auf dich. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal von euch benutzt hat. Ich will jetzt keinem auf den Schlips treten. Aber erst heute oder gestern hat mein Sohn auch davon geredet. Gefühlt tust du ständig darauf, mich einreden. Und dieses gefühlt nimmt einen Platz in unserem Leben ein, wo wir, was eigentlich bedeutet, dass es entspricht nicht der Realität, aber ich akzeptiere es als meine Realität. Mit diesem gefühlt geht's mir heute überhaupt nicht gut. Heißt, es ist egal, wie die Fakten sind, aber ich nehme die Gefühle als wichtiger als das, was Fakt ist. Panzer der Gerechtigkeit bedeutet, nicht auf emotionale Weise handeln, sondern wenn ich Gottes Gerechtigkeit anziehe, dann wird mein Herz bewahrt. Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Wenn unser Bereich der Gefühle von Gottes Gerechtigkeit geschützt ist, dann sind wir auf einem Weg, wo uns Dinge gefühlt nichts mehr anhaben können. Seid ihr bei mir? Okay. Drittens, meine Identität. Der Gürtel der Gerechtigkeit. Menschen nehmen sich zu gering oder zu wichtig. Sie nehmen sich zu dumm oder zu intelligent. Und was ist Gottes Wahrheit über mich und über dich? Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Und wenn ich mir so vorstelle, wie hat wohl Martin Luther gesagt, als sie ihn mit seinen Thesen und des Widerspruchs so gegen die Wand drücken wollten, da hat er diesen einen Satz gesagt, hier stehe ich kann nicht anders. Und ich stelle mir vor, wie hat er das denn gesagt? Hat er denn so gesagt, hier stehe ich kann nicht anders? Ich glaube, für den war so klar, so zack, hier im Gürtelbereich. Hier stehe ich kann nicht anders. Mit dem Gürtel der Gerechtigkeit. Halt, jetzt bin ich durcheinander. Panzer der Gerechtigkeit, mit dem Gürtel der Wahrheit. Mit dem Gürtel der Wahrheit. Wahrhaftig sein. Sich nicht, was ist Gottes Wahrheit über dich und über mich. Wahrhaftigkeit. Und das ist auch so, Leute, dass wir uns da einfach nicht in irgendeinem Maße unter- oder überbewerten, sondern auch da an dem Punkt sagen, möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du mir sagst, was deine Wahrheit über mich ist, dass ich wahrhaftig leben kann. Fünftens, was ist deine Waffe? bist du überhaupt bewaffnet und für was kämpfst du? Das Schwert ist das Wort Gottes, das uns der Heilige Geist gibt, so heißt es. Das Schwert bedeutet für die Sache Gottes kämpfen. Nicht mit eigenen Waffen, sondern mit seinen. Gottes Wort ist schärfer als ein beidseitig geschliffenes Schwert. Und wisst ihr, Waffengebrauch muss man lernen. Den Umgang mit einer Waffe muss man echt lernen. Und da kommt keiner, der einfach so ein Schwert in die Hand gedrückt bekommt. Das passiert denn am Ende eines Krieges, wenn man dann nur noch quasi Material in die Schlacht schickt, aber eigentlich ist es schon verloren. Aber den Umgang mit einer Waffe, den muss man lernen. Und das sind Trainingseinheiten. Und die, die sich da ausbilden lassen an irgendeiner Waffe, die machen das morgens und die machen es abends. Und ihr gebt ja auch nicht irgendjemand aus euren Kindern, so, also der Zoe geben wir schon ein Kindermesser. Aber noch nicht das 30 Zentimeter lange Küchenmesser und sagen, kannst du mal bitte die Zwiebeln fein schneiden? Den Umgang mit einer Waffe muss man lernen. Es geht ja auch nicht darum, alles kurz und klein schlagen. Und was habe ich auch schon Leute mitbekommen, die mit Wort Gottes auf andere Leute eingedroschen haben und sie und ihr Leben so quasi, du weißt aber schon, dass es bei Gott nicht in Ordnung ist, so bam, bam, bam. Und ich kann euch sagen, wir werden an Themen herankommen, die werden echt herausfordernd sein. Wenn es gerade im Bereich Homosexualität ganze Transgender-Geschichten sind. Und dann ist die Frage zum Beispiel, wir sind jetzt fast unter uns, was machen wir denn, wenn in unsere Gemeinde jemand kommt, vielleicht ein homosexuelles Pärchen, ob Mann oder Frau, also männlich oder weibliches Pärchen. Sagen wir denen erstmal, dass es vor Gott total Gräuel ist und dass sie hier Sünde oder würde das Jesus jetzt so machen? Oder sind wir denn dabei, jetzt erstmal zu sagen, Moment mal. Erstmal geht es ja darum, dass der Mensch vielleicht erlebt, dass er wertvoll ist. Wir wissen ja gar nicht seine Biografie. Es geht nicht darum, weil wir Angst haben, dass uns die Welt da in irgendeiner Weise als irgendwelche Fundamentalen hinstellt, aber geht es darum, dass wir mit dem Wort Gottes auf Leute eindreschen sollen? Oder ist der richtige Umgang mit dem Wort Gottes etwas, was wir erlernen dürfen? Ich halte das offen, weil das ist ein ganz heikles Thema. Aber es gibt uns ein Beispiel, dann merkt man, manche Leute sind zum Beispiel sehr, sehr hartherzig oder sehr, sehr schroff. Und dann zu merken, oder neidisch oder geizig oder über andere schlecht reden und dann so, Moment mal, wieso tue ich das eine hier komplett verurteilen und vor Gott als absolute Sünde darstellen und diese Haltung, die du hast, die nehmen wir einfach so hin. Mit dem Wort Gottes sich beschäftigen heißt, für und mit Gott zu kämpfen und nicht gegen Gott und Menschen, sondern für Gott, für seine Menschen. Oh, jetzt ist echt schon lang gegangen. Ist es gefühlt zu lang oder kann ich nur fertig machen? Sechster Gedanke, Schild des Glaubens. Und ich habe dann so erstmal festgestellt, ich habe kein modernes Schild gefunden. Ich habe kein modernes Schild gefunden. Bei den anderen Utensilien, die habe ich einen modernen auch gefunden. Genau, ich hätte die Polizei vor so ein Plastikschild, genau. Also ich habe dann auf die Schnelle keins gefunden und dachte mir, das passt. Der Glaube wird für manche Leute manchmal sehr antiquiert betrachtet. Was? Du mit deinem Glauben? So ein altes, mittelalterliches Schild. Am besten nur mit einem Kreuz drauf, gell? Glauben wird so oft belächelt und in Zweifel gestellt. Und wenn der Lehrer fragt, was ist Pi? Und dann ich geantwortet, oh, ich glaube, das war irgendwas mit 3. Also in meiner Ausbildung wurde uns verboten, mit mehr zu rechnen als nur mit 3. Also im Bereich Industriemechanik, wenn es um so Dinge, Größen ging, wie Drehzahl berechnen und so weiter, dann habe ich gesagt, ja, werden wir das mit Pi berechnen müssen? Sagen wir nur mit 3. Das hat gereicht. Aber dieser, ja, ich glaube, 3,14, nochmal was, dann antwortet der Lehrer ganz häufig, glauben kannst in der Kirche. Wir sind hier aber im Matheunterricht. Und Hebräer 11, Vers 1 sagt uns, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das hat nichts damit zu tun wie, was ist nochmal der Satz des Pythagoras? Ja, ich glaube. Sondern es geht um etwas, hey Leute, aber da bin ich sowas von sicher, dass obwohl ihr es alle noch nicht seht, mein Gott das kann und ich traue ihm das zu. Und wenn, merkt ihr, da kommt etwas von dem rüber, was damit gemeint ist, wenn wir uns persönlich schützen sollen mit dem Schild des Glaubens, dann bedeutet es, wenn irgendwelche feurigen Pfeile des Teufels kommen, wofür brauchen wir das eben, wenn der Teufel eventuell durch Menschen dich mit seinen Lügen attackiert? Und auf einmal stelle ich fest, dieser Satz fängt total falsch an. Der Satz fängt total falsch an. Es ist nicht so, dass, also zieh die Waffenrüstung an, weil wenn der Teufel dich attackiert, der Satz muss beginnen, weil der Teufel dich attackiert. Das hat gar nichts mit wenn zu tun, sondern die logische Konsequenz ist, er macht's. Und manchmal dann, wenn's uns am wenigsten in den Kram passt, dann macht er's. Weil er uns mit seinen feurigen Pfeilen attackiert, mit seinen Lügen attackiert, brauchen wir das Schild des Glaubens. Mit meinem Gott kann ich. Das Problem, das vor mir liegt, kann niemals größer sein, wie Gott, der hinter mir ist. Ich glaube, was Gott über mich sagt. Und ich will, dass er, und ich möchte es auch für die Zukunft noch mehr herausfinden. Kommt zum Ende und ich lese nochmal eine Stelle aus Zachariah 4, Vers 6, hatten wir vorher schon. Was du vorhast, Mensch, wird nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Gott wird es bewirken. Mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, mächtige Gott. Ich möchte uns einladen, dass wir uns dessen ganz neu bewusst werden. Vielleicht auch so zur Vertiefung, die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6, Vers 11 und folgende Verse. Ganz neu lesen, uns bewusst machen, was diese Utensilien bedeuten und wofür sie uns schützen. Leute, es geht nicht darum, dass du bereit bist, dass wenn die Angriffe kommen, sondern weil die Angriffe kommen, es ist wichtig, sich dieser Waffenrüstung in der Ganzheit anzunehmen. Es bringt auch nichts, wenn du zwar sagst, ich habe zwar den Helm des Heils auf, aber den Brustpanzer der Gerechtigkeit gar nicht und
bist zwar Christ, aber hast in dir ein totales emotionales Chaos. Es bringt auch nichts, keine Waffe in zu haben und entweder mit dem Wort Gottes auf alle einzudreschen, und es bringt aber auch nichts, sich einfach als Nichtsblicker mit gar nichts auszukennen, weil du im Wort gar nicht zu Hause bist. Bei all dem, ich habe jetzt die Schuhe ausgelassen, dann kommen sie jetzt ganz zum Schluss. Ich hatte eigentlich so ein schönes Bild für die Schuhe. Jetzt keine Werbung für irgendeine italienische Schuhmarke, aber es zeigt einfach, ey, egal wie der und. Wer so beschuht ist, der kann durch Matsch, durch spitzige Wege, der läuft auf geraden Wegen, der läuft durch die Wiese, durch egal was. Und diese Schuhe sollen die Bereitschaft signalisieren, den anderen das Evangelium zu bringen. Und da bist du nicht nur dann berufen, wenn du Pastor oder Evangelist bist, sondern Gott ruft uns alle in diese Nachfolge für, ich hatte es doch gehabt, schade, es ist durch, die Zeit ist rum. Genau. Wohin führt dich dein Pfad? Welchen Fußspuren folgst du? Oder bist du bereit, das Evangelium einzutreten? Leute, ich möchte hingehen, wo er mich hinsetzt. Und er sagte, geht, verkündigt. Halleluja, Jesus. Ich danke dir jetzt, dass du mir die Kraft, eine Konzentration gegeben hast, auch eine lange Predigt hier mal zu halten. Das war echt in der Gesamtheit viel. Aber ich hoffe echt und ich bete, dass es auf offene Herzen getroffen ist. Und in Jesu Namen, ich bete echt, dass wir hier mächtig im Wort, kühn im Geist, und authentisch, integer in unserem Lebensstil als Christen unterwegs sind, die sich nicht von den Angriffen des Teufels, den Lügen, die uns fertig machen wollen, zermürben wollen. Jesus, wenn nur eine Sache heute Abend in unsere Herzen tief hineinfällt, dann ist es das: Du brauchst nicht die Waffenrüstung, falls der Teufel dich angreift. Wir brauchen die Waffenrüstung, weil uns der Teufel angreift. Und so komm, du Geist Gottes, und wirke du durch und in uns, dass wir in der Kühnheit morgens, jeden Morgen neu uns dort mit ausstatten, mit all diesen Waffenrüstungselementen. Und so komm, Geist Gottes, fang du an unserem Heil an und von da aus bringe die ganzen, unseren ganzen Körper unter deinen Schutz, weil du uns liebst, in Jesu Namen, weil du uns liebst. Ich möchte einen Augenblick die Stille einfach mit euch genießen, dass jeder auch persönlich mit Gott in Gespräch ist. Wo hakt's noch? Was müsste ich eigentlich so, oder welches mir zur Verfügung stehende Utensil habe ich eigentlich bisher mal ausgelassen? Und dann haben wir sicher noch einen Abschluss, vielleicht auch mit dem Lied, haben noch ein paar Ansagen. Halleluja.